Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Fever Pitch, der Fußballpodcast. Heute mit Pit Gottschalk.
Herzlich willkommen zum Fever Pitch Podcast. Pit ist wieder da. Die Deutsche Bahn hat ihn dann doch noch nach Hause gebracht aus Nürnberg.
Das ist wahr, mit erheblicher Verspätung, aber zuverlässig. Man darf auch die Deutsche Bahn jetzt nicht blamen irgendwie, weil nach diesen Unwetterkatastrophen sollte man Verständnis haben, dass überhaupt eine Bahn fährt. Und es gibt wirklich größere Sorgen in Deutschland. Als ob, also Mitgefühl gilt natürlich denen, die Familienmitglieder verloren haben und natürlich darunter zu leiden haben, dass das Wasser über die Ufer gestiegen ist. Also insofern ist das ein kleines Problem, dass man mit der Bahn mal verspätet nach Hause gekommen ist.
Definitiv kommen wir dann auch lieber zum Sport. Willst du Thomas Müller mit Glatze sehen?
Ich hätte schon ein Gefühl dafür, wie er aussieht. Ich muss ja jetzt hier nur dich angucken. Das ist ja jetzt nicht besonders vortrefflich oder so, ja. Allerdings, wenn ich bei mir jetzt gucke, mein graues Haar, merkt man, ich mache den Podcast schon länger mit dir. Man könnte dem grauen Haar natürlich entweichen, wenn man sich in eine Glatze zuträgt. Aber ich glaube, daran denkt Thomas Müller nicht wirklich.
Das glaube ich auch nicht. Ich kann es auch immer nicht ganz verstehen, dass Menschen, die noch volles Haar haben, das nicht wachsen lassen, sondern dass sie sich das abmachen. Hat auch ein bisschen was mit kultureller Aneignung zu tun. Also ich finde, Glatze darf nur der tragen, der sich die verdient hat. In dem Fall ich. Keinerlei Probleme mit Haaren hat unser Gast heute. Der hat aber bestimmt ganz viel Vorfreude auf die Euro. Unser Gast, der Ex-DAZN und bald Amazon Prime Moderator. Alex Schlüter. Hallo Alex.
Ja, schönen guten Tag. Ich habe keine Probleme mit Haaren, dafür umso mehr auch mit der Deutschen Bahn, aber es ist gut, dass wir das Thema schon übersprungen haben.
Das lassen wir lieber. Aber du hast jetzt offenbar relativ viel frei, denn DAZN, da hast du dich ja schon vor einigen Wochen verabschiedet. Amazon steigt ja erst mit der Champions League wieder ein, also von daher Urlaub, Urlaub, Urlaub. Was?
Ja, das ist ja das schöne Klischee bei uns Sportreporter, ne, dass wir im Sommer, wenn es dann endlich mal warm wird, frei haben, um uns dann an die deutschen Strände zu legen. Die suche ich immer noch, aber tatsächlich habe ich gar nicht so viel Zeit, die zu suchen, weil ich doch ein bisschen mehr mache. Ich darf noch gar nicht über so viel sprechen, aber es ist tatsächlich, ich meine, es ist ja der absolute Sportsommer, muss ich euch nicht erzählen. Mhm. Es ist tatsächlich ein bisschen mehr zu tun, als man vielleicht auf den ersten Blick denkt, wenn man jetzt bei mir bei Wikipedia liest, was macht der Kerl eigentlich so.
Mhm. Aber sag mal, wenn du jetzt bald die Champions League machst, dann stehst du ja im Rampenlicht noch ein bisschen mehr als vielleicht bei DAZN. Wann setzt die Nervosität ein? Jetzt schon, wenn man daran denkt, oder wirklich erst bevor es losgeht, dann irgendwann im September?
Das ist eigentlich bei mir immer erst in dem Moment gewesen, wenn man da unten stand, und das kennt ihr, vor allen Dingen dann diesen Knopf im Ohr hatte. Ich weiß noch ganz genau, als ich mit DAZN mein erstes Champions League-Spiel gemacht habe, die Älteren werden sich erinnern, der FC Schalke hat mal gegen Porto gespielt. Bin dann sogar ich, dass das mein erstes Champions League-Spiel gewesen ist. Schalke Porto, ich glaube, es war ein Unentschieden. 1-1 oder 0-0, ich glaube 1-1. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich unten gestanden habe, damals unser Experte noch Per Mertesacker, und mein LDS, der Leiter der Sendung, den man dann eben immer in diesem unsichtbaren oder halbwegs unsichtbaren Ohr hat, der hat gesagt, so, jetzt noch 60 Sekunden, Jungs, ich sag nur noch eins, habt Spaß. Und ich habe rübergeguckt zu Per und war zwar scheißen aufgeregt, aber hab Lust gehabt, dass diese 60 Sekunden vorbeigehen und dass es jetzt gleich losgeht, und hab in Pers Augen gesehen, dass der das ähnlich empfunden hat. Und in dem Moment ist auch alle Nervosität weg gewesen, weil ich gemerkt habe, okay, also anders als früher bei Matheprüfungen oder sonst sowas, hast du jetzt Lust, dass es losgeht. Das muss ein gutes Zeichen sein, und dann hast du auch keinen Grund mehr, aufgeregt zu sein. Das kommt immer mal wieder und wird bestimmt dann auch in ein paar Wochen wieder da sein. Aber wenn dann wirklich erst, um in Fußballsprache zu sprechen, kurz vor Anpfiff.
Alle Leute vom Fernsehen fragen wir die eine Standardfrage: Was war dein schlimmster Versprecher? Welcher ist dir heute noch peinlich? Kannst du dich dran erinnern? Komm, du warst nicht perfekt.
Nee, bestimmt nicht, aber offensichtlich bin ich ein guter Verdränger. Ich kann dir nicht sagen, also ich weiß, dass mir noch nichts so richtig Freudsch-Frivoles passiert ist, der Whisky-Mixer umgedreht oder sowas, aber also ganz bestimmt. Ich glaube, ich habe nicht die schnellste Zunge. Und das meine ich tatsächlich nicht nur im übertragenen Sinne, auf der Welt. Und Entsprechend könnte man jetzt, wenn man eine berufliche Ausbildung in der Richtung hätte, sagen, welche Wörter mir dann wahrscheinlich am schwersten fallen. Aber es passiert durchaus mal, dass ich einen Wegnuschler dabei habe. Ich bin ein langsamer Läufer. Ich habe, wie habe ich das im Sportstudium gelernt? Ich habe nicht diese Fast-Twitch-Muskulatur oder ich habe zu wenig davon und komme eher so über die Distanz. Und ich glaube tatsächlich, meine Zunge ist ja nun auch ein Muskel, hat leider auch nicht so viel Fast-Twitch. Und deswegen muss ich im Kopf sehr schnell denken, um wenigstens halbwegs schnell die Wörter rauszubekommen, die mein Kopf sich ausgedacht hat.
Ich bin ja ganz froh, dass ich ein Schreiber bin. Das heißt, ich kann mir überlegen, was ich so an Output liefere. Aber dazu gehört auch, dass man manchmal im Fernsehen auftritt, also im Doppelpass oder wo auch immer vor einer Kamera. Und dann setzt etwas ein danach, was die Psychologen Gesprächskater nennen. Also ein Katergefühl, um Gottes Willen, was habe ich jetzt gesagt oder beziehungsweise noch viel schlimmer, nicht gesagt oder falsch ausgedrückt. Hast du das auch, dass dir manchmal nach einer Moderation Dinge einfallen, die du besser hättest formulieren können oder die du hättest sagen sollen?
Das fällt mir oft schon direkt auf, dass ich so ein kleines Klinken im Kopf habe, wenn ich eine Frage gestellt habe und denke, ach, das hätte mehr on point sein müssen. Und manchmal im Durchrauschen, was ja so eine Sendung dann ist und auch ein Doppelpass ist ja im Endeffekt genau sowas, hat man es auch nur so ganz kurz klickend im Kopf und muss dann ja schon wieder weiter denken und weiter reden oder weiter zuhören. Und das Blöde ist aber, wann immer so ein ganz kurzer Moment in meinem Kopf da ist, kann ich mir mittlerweile sicher sein, dass ich die Sendung nochmal anschaue. Und es war halt tatsächlich auch ein Stolperer. Und ja, es gibt ja diesen guten alten Fernsehsatz, dass sich vieles versendet. Mhm. Wenn man genau hinschaut, dann ist es dann auch wirklich immer ein unsauberes Satzende gewesen oder was auch immer, genauso wie es sich in dem Moment angefühlt hat.
Aber bei den Leuten versendet sich's, bei dir selber bleibt's wahrscheinlich dann eher natürlich haften. Aber ist das dann was, wo du dann auch für die nächste Sendung dann was draus mitnimmst und dir dann vornimmst vor der nächsten Sendung? Also so wie letzte Woche, das mache ich nie normal? Oder ist das eher unbewusst?
Ich bin ja, wenn ich vor Matheprüfungen der faule Schüler gewesen bin, bei diesem Job wirklich so ein bisschen, muss ich zugeben, so ein bisschen Streber, weil ich mich bis heute zwinge, also manchmal muss ich mich zwingen, manchmal mache ich es tatsächlich auch halbwegs freiwillig, die Sendungen nochmal anzuschauen, weil ich total daran glaube, dass es genügend Punkte gibt, die man sich nochmal anschaut und die man dann besser machen kann. Das sind aber eigentlich jetzt nicht so Versprecher oder so, es sind eher zum Beispiel Wortwiederholungen, die einem dann auffallen, die einem normalerweise auch so durchrauschen, die aber, wenn man es sich nochmal anhört, dann auch natürlich ein ganz ekliges Gefühl auslösen. Das dann sowas, wie Pitto jetzt gerade gesagt hast, dass man denkt, oh Gott, das habe ich schon wieder absolut gesagt. Das habe ich vor zwei Sätzen gesagt und davor auch noch zweimal im Satz. Und das kann man schon wegarbeiten. Das sind dann schon so Sachen, also es fräsen sich ja so Formulierungen ein. Ich weiß nicht, ist das im Schriftlichen dann auch so, dass du Satzformulierungen hast, die kannst du natürlich da dann noch schnell genug ausbessern.
Ja, so eine Formulierung bei mir ist zum Beispiel, das ist die innere Wahrheit oder einerseits, andererseits sowas. Wenn ich spreche, das Wort so zu sagen, benutze ich sehr, sehr häufig und ich finde das immer blöd, aber ich kriege es auch nicht so einfach raus. Das ist schon sehr, sehr schwierig, das dann irgendwie aus diesen Automatismen dann auch rauszustreichen, weil die hat man ja, um eine gewisse Sicherheit zu haben. Wenn ich jetzt hier so einen Podcast mache, das ist nicht das, was ich gelernt habe, aber ich rede halt so gern über Fußball, deswegen mache ich diesen Podcast. Das heißt aber nicht, dass man handwerklich so sauber ist, wie du es bist, der ja nicht nur das gelernt hat, sondern wahrscheinlich auch viele Fortbildungen hat und viele Feedbackrunden, um immer professioneller zu werden.
Wir machen ist in dem Moment dann Fun, ne? Part of the Job. Ne? Das stimmt natürlich. Kennt ihr die am Ende des Tages Menschen?
Ja.
Da gibt es eine ganze Schublade.
Okay. Karl-Heinz Rummenigge vorneweg, ne?
Es gibt auch noch aktive Nationalspieler, aber die Leute, die so alle zwei Sätze am Ende des Tages ist es so und so sagen und ich denke jedes Mal, naja, das ist aber auch am Anfang des Tages, du musst das nicht extra sagen. Das ist natürlich so ein Füllbegriff für insgesamt und an und für sich, aber diese am Ende des Tages Fraktion ist weit verbreitet. Es ist, glaube ich, sogar ein kleiner Trend. Ich weiß nicht, ob Karl-Heinz Rummenigge das schon immer gesagt hat, aber mittlerweile hat er eine Menge Anhänger in diesem Bereich.
Ich glaube auch, er hat's losgetreten damals. Ja,
ne? Meinst du, er ist der am Ende des Tages Erfinder?
Also, das finde ich fast schon wieder cool. Im Sportbereich ja. Also für mich ja. Ich glaube, er war der Erste, wo ich das zumindest bewusst gehört hatte und dann immer wieder gehört habe, vor allen Dingen, weil er das ja durchzieht seit keine Ahnung.
Du hast ja bisher Bundesliga bei Dijon gemacht, jetzt steigst du auf in die Champions League. Das ist ja wie bei Fußballspielern. Champions League ist etwas Besonderes. Hast du das Gefühl, dass du jetzt auch etwas Besonderes liefern musst oder musst du einfach nur den Stiefel runterspielen, wie man es von dir in der Bundesliga kennt. Wie ist so deine Herangehensweise jetzt nach diesem karrieretechnischen Aufstieg?
Naja, jetzt ist die ganze Wahrheit, dass ich ja Champions League auch bei DAZN schon gemacht habe. Das ist natürlich jetzt nochmal eine andere Bühne. Also das, was ich da gemacht habe, das versuche ich schon im Groben jetzt auch zu transferieren. Aber ich sage euch ganz ehrlich, also das mag jetzt auch ein bisschen doof klingen, aber ich darf ja den Job nicht anders machen, nur weil die Bühne eine andere ist oder weil das Fußballspielen anderes ist. Versteht ihr, was ich meine? Mhm. Wenn ich mich jetzt hier in Hamburg rausbegebe und auf den ersten Sportplatz gehe, wo ein Kreisligaspiel ist und da ist eine Kamera, dann muss ich ja genauso mit meinen Stärken arbeiten, mit der Art und Weise arbeiten, bei der ich mittlerweile das Gefühl habe, dass es funktioniert, oder mit der Art und Weise arbeiten, die ich einfach selber bin. Und entsprechend muss ich jetzt sagen, also dass ich da keinen zusätzlichen Druck verspüre und vor allen Dingen, ich glaube, das wäre auch total falsch, kein Gefühl habe, zukünftig, wie ich es vergangen nicht hatte, Dinge anders zu machen.
Aber das finde ich jetzt total interessant. Ich war ja am Wochenende beim Champions League Finale und tatsächlich ziehe ich andere Klamotten an, als wenn ich zu einem Bundesligaspiel gehe. Also das ist schon mehr festlicher Charakter. Ich habe es auch schon mal erlebt beim EM-Finale 2016 in Paris. Ein Kollege auf der Pressetribüne kam in kurzen Hosen da an. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, ob er Badelatschen hatte, aber er war nicht weit davon entfernt. Ich habe das nicht verstanden. Das ist ein Festtag, auch für Journalisten dann bei einem solchen Spiel zu sein. Ich merke schon, in welchem Rahmen ein Fußballspiel stattfindet. Ich gehe tatsächlich zu einem Kreisligaspiel in einem anderen Gefühl, mit anderen Klamotten, als zu einem Champions-League-Spiel.
Aber würdest du anders darüber schreiben, und zwar nicht im Sinne von, das war ein tolles Spiel, wenn es nicht so toll gewesen ist, sondern in deinem Stil? Der muss dir doch treu bleiben, oder? Beziehungsweise du dem Stil.
Ja, der Stil ändert sich automatisch. Wenn ich über ein Fußballspiel, eines von 34 schreibe, dann ist dann schon mehr Routine da drin, als wenn es ein Festtag ist, wo es ein ganz besonderes Spiel ist, weil das Spiel ja schon innerlich etwas Besonderes liefert, nämlich ein Gewinner, ein Verlierer, Krönung oder Nicht-Krönung. Das ist was anderes, als wenn Borussia Dortmund gegen Hoffenheim spielt und es geht um 3 Punkte. Also ist auch schon die Form der Berichterstattung eine größere und aufwendigere, kommen mehr Leute. Das wird nochmal getoppt wahrscheinlich von Derbys, ja, wo, wenn ich im Ruhrgebiet Dortmund gegen Schalke, wo sogar 5 Leute hinkamen, zu einem normalen Bundesligaspiel halt 2. Also da ist schon die Quantität und hoffentlich damit auch die Qualität eine andere, wenn es besondere Spiele sind. Also das kann ich mir schon vorstellen. Deswegen muss ich trotzdem handwerklich sauber sein, aber man macht noch mal eine Schippe mehr oder strengt sich noch mal eine Schippe mehr an, weil es ein besonderes Fußballspiel ist.
Und trotzdem würde ich eine Gefahr sehen, für mich wie für dich, wie zum Beispiel auch für Kommentatoren, wenn man, weil es der besondere Anlass ist, was Besonderes probiert. Wahrscheinlich gilt das Gleiche auch für Fußballspieler und für Trainer. Das ist ja ein viel diskutiertes Thema, die alte Pep Guardiola-Geschichte, dass er bei wichtigen Spielen immer was Besonderes machen musste. Xabi Alonso hat das in dieser Saison ja das ein oder andere Mal ähnlich gemacht, ist nur einmal schiefgegangen. Uli Hebel hat vergangenes Jahr sein erstes Champions-League-Finale kommentiert für DAZN und ich durfte mit ihm in Istanbul sein. Und habe dann logischerweise, weil wir da eng zusammengearbeitet haben, nochmal ein paar Sätze, bevor wir dann on air gegangen sind, mit ihm geredet. Und jetzt hatte ich ein bisschen mehr Erfahrungsvorsprung, was dieses eine wichtigste Spiel der Saison angeht. Und habe ihm auch gesagt, Uli, wahrscheinlich brauchst du jetzt keinen Tipp, aber wenn ich dir eine Sache sagen kann, dann denk daran, was dich hierher gebracht hat und nicht, was es jetzt hier für den besonderen Moment braucht. Du bist der Kommentator, der hier von DAZN eingesetzt wird, weil du das gezeigt hast, was die Chefs gesehen haben, was Zuschauer gesehen haben. Das heißt also, das ist der Finalkommentator, den man auch aus Sendersicht hier haben will. Und ähnlich wäre es wahrscheinlich in der Moderation, wie auf der Expertenposition, wie wahrscheinlich auch bei den Fußballspielern, die dann da auf dem Platz von links nach rechts gelaufen sind. Und ich hielt es in dem Moment zumindest für einen halbwegs vernünftigen Tipp, wahrscheinlich hätte er sowieso umgesetzt, weil es natürlich eine gewisse Gefahr ist und vielleicht auch eine nachvollziehbare Motivation ist, jetzt die besonderen Dinge zu tun, die besonderen Sprüche zu machen, die besonderen Analysen zu machen. Aber man sollte ja tagtäglich die Sache so angehen, wie man es für richtig hält. Wenn hier in der Kreisliga Altona gegen Barmbek mit 2-0 gewinnt, und ich habe das Gefühl, ich kann mit einer schönen Wortspielformulierung die Sache auf den Punkt bringen, dann sage ich mir ja auch nicht, nee, die hebe ich mir fürs Finale auf. Weil stimmt, bin ich bald in Istanbul oder sonst wo und dann haue ich die raus. Dann sage ich hier einfach nur, die haben gut gespielt und 2-0 gewonnen. Also ich glaube, im Endeffekt ist es ja immer eine Etappe und so musst du dann auch die großen Spiele angehen. Ansonsten hast du viel mehr Gefahr, dass du dich da selbst ein bisschen verrätst.
Trotzdem die Frage, gibt es für einen Fernsehmann wie dich noch eine Hierarchie in den Wettbewerben, dass du sagst, ja, Champions League ist mehr als Bundesliga, wäre aber so ein EM-Turnier, ein WM-Turnier noch mal mehr als die Champions League? Empfindet man das so wie Nationalspieler?
Gute Frage. Ich finde Champions League schon speziell, also ich kann schon nachvollziehen, dass bei dir drückt es sich dann in den Klamotten aus, aber dass du da nochmal ein anderes Gefühl hast, das ist bei mir auch so. Alleine diese Flutlichtatmosphäre, also das fühlt sich auch anders an und das ist auch gut so im Vergleich zur Bundesliga. Bundesliga ist aber irgendwie so das, womit man aufwächst, als angehender Fußballfan, als Kind gehst du ja nicht erstmal nur dienstags, mittwochs zur Champions League, sondern bei mir war es jetzt dann Raum Wolfsburg, du gehst in das Stadion vom VfL Wolfsburg an einem Samstagnachmittag und erlebst da die große Bühne, wenn der FC Bayern zu Gast ist. Und deswegen ist es schon noch eine ganz besondere Beziehung, die ich da immer hatte. Will sagen, der Vergleich fällt mir da sogar ein bisschen schwer. Und wenn ich dann die Europameisterschaft und die Weltmeisterschaft mit dazu nehme, wenn man vom Fußball so ein bisschen wegkommt, Olympische Spiele sicherlich auch nochmal als ganz besonderes Beispiel. Ja, das waren auch für mich als Fan immer die ganz, ganz großen Momente und insofern wäre es für mich bestimmt eine ganz, ganz große Nummer, da mal aktiv dabei zu sein. Aber auf die Gefahr hin, dass auch das jetzt abgedroschen klingt, es ist ja ein großes Privileg, dass ich die Sachen machen durfte, die ich jetzt machen durfte, also Bundesliga, Champions League mit Per Mertesacker und wie sie alle hießen. Das heißt also, ich habe das gute Gefühl, dass ich nicht irgendwann unglücklich im Grab liege, wenn ich in meinem Leben keine Olympischen Spiele, Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften moderiert habe, ohne dass ich jetzt sagen will, brauche ich nicht. Aber es ist schon so, dass ich mir denke, bleib mal bei deinen Leisten. Das ist schon alles sehr, sehr toll. Ich bin eh immer über ehrgeizig und hätte riesig Lust auf all das. Aber manchmal ist es ja auch gut, wenn man so die Sekunde nimmt und guckt, was da alles schon auch an Tollen passiert ist, erdet ja auch.
Jetzt stelle ich dir die gefährlichste Frage und ich lasse kein Ausweichen zu. Wer ist dein Lieblingsexperte an deiner Seite?
Das ist schwer. da merkt man deine Schule. Ja, auf die Gefahr hin, also ich bleibe im Fußballbereich, weil ich ja dazu auch ein bisschen Basketball machen durfte, aber wenn ich es mal auf den Fußball begrenze, auf die Gefahr hin, dass ich tatsächlich manchen Leuten Unrecht tue, aber Sandro Wagner war schon speziell. Also die Kombination, die Sandro so on air gebracht hat, ich glaube, das kriegt man sehr, sehr ähnlich und genau das ist der Schlüssel jetzt auch mit, wenn er an der Seitenlinie neben Julian Nagelsmann steht oder sitzt und die deutsche Nationalmannschaft coacht, die ist schon sehr besonders, die ist schon sehr speziell. Und ich muss echt sagen, in der Kombination, wie er auch den Job gelebt hat, war das, und damit will ich wirklich nicht sagen, denn das wäre falsch, dass das andere Experten so nicht getan haben, aber in der Vorbereitung, in der Art und Weise, wie er an die Sachen rangegangen ist, die er dann zusammen mit mir vor der Kamera am Mikrofon auch so rübergebracht hat, wie er das getan hat. Das war schon außergewöhnlich. Also wenn wir da Champions League gemacht haben, bei DAZN zum Beispiel, ein Mittwochs, sagen wir, Bayern-Spiel gehabt haben, an dem Samstag davor, wenn die Bayern gespielt haben, wusste ich einfach zu 100%, irgendwann abends klingelt mein Handy und da ist eine lange Sprachnachricht von Sandro W. drauf und eine meistens auch noch ein Foto, so ein abfotografiertes Ding von seinem Schmierzettel mit der Sauklaue, die ich zum Glück irgendwann entziffern konnte, wo er sich eine Menge Gedanken gemacht hatte zu dem, was im Moment bei den Bayern wichtig ist, aus taktischer Sicht, was die einzelnen Spieler angeht, etc. Und ich konnte da dann mein Wissen, das Know-how von der anderen Seite einbringen, also filtern, gucken, was kriegen wir gut dargestellt, was ist im Moment besonders interessant, was wird der Zuschauer besonders spannend finden und das dann auch noch so lebendig zu präsentieren, wie er das mit seinem ja, durchaus ja extrovertierten Charakter gemacht hat, ist schon sehr, sehr gut gewesen. Ja.
Ich bin sehr dankbar für diese Antwort, weil das ist der beste Brückenschlag zur Europameisterschaft.
All die anderen Experten, das war natürlich auch der Hauptgrund, was Abi Sandro genannt hat.
Das Thema des Tages.
Wo ist er wertvoller für den deutschen Fußball? Als Fußballerklärer, nämlich als Experte im Fernsehen oder als Co-Trainer von Julian Nagelsmann?
Das ist leider eine sehr deutliche Antwort. Ich glaube, dass er unglaublich wichtig für die Nationalmannschaft ist. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich vor zwei Sätzen gesagt habe, wie toll er seinen Job gemacht hat und wie gut er, ich habe ihn ja schon auch in der Arbeit hinter den Kulissen kennengelernt, hat, wie gut er eben auch in so ein Team passt, denn das war er. So extrovertiert, wie er dann vielleicht manchmal, wenn er mich angeranzt hat, vor der Kamera auch erscheinen mag. Aber ich weiß A, schon, was das auch für ein Teamplayer ist, was man ja lustigerweise zu seiner aktiven Zeit nicht immer so gefühlt hat.
Mittelstürmer dürfen keine Teamplayer sein, die wollen Tore schießen, ist ja klar.
Ja, das ist ganz gut, dass er sich von der Karriere irgendwann gelöst hat und jetzt noch Freunde gefunden hat.
Und vor allem, dass du Teamplayer sagst, ich weiß, wie er zum Doppelpass kam, schön im schweren Sportwagen, ich weiß nicht mehr, ob Ferrari oder Porsche, aber er sah ziemlich teuer aus.
Ja, da wechselt er relativ häufig.
Genau, aber kann das nur bestätigen, was du sagst, man hat keinen Arroganzanfall von ihm erlebt oder etwas von oben herab, ganz im Gegenteil, wie nett und freundlich er zu allen war im Stuff, also wirklich bemerkenswert. Da ist echt ein großer Unterschied zwischen dem, sag mal, der oberflächlichen Betrachtung und dem, wie jemand ist, und das konnte man bei ihm sehr, sehr schön beobachten. Also ich kann das nur unterstreichen, was du sagst. Ja. Ein ganz, ganz toller Teamplayer. Und du glaubst, er bringt etwas ein bei der Nationalmannschaft. Was könnte das sein? Was macht ihn so wertvoll für die Nationalmannschaft?
Ist ja nicht lange her, dass man über Thomas Müller gesagt hat, dass er beides kann. Was war das? Jodeln und Hip-Hop und Jodeln.
Ja, Rapper und Jodler bitte.
Rapper und Jodler. Und ich bin mir relativ sicher, ohne dass ich mit ihm darüber gesprochen habe, dass Sandro das mit einem Lächeln hingenommen hat, weil ich über ihn Ähnliches sagen würde. Aus Trainersicht logischerweise, aber es ist da ja mindestens genauso wichtig. Also Sandro kann in dieser Mannschaft, wie auch in anderen Mannschaften, das weiß ich auch für seine Zukunft, mit den Rappern und mit den Jodlern. Und ihr wisst ja, der Co-Trainer hat nochmal eine andere Funktion in diesem Gesamtkontext Fußballmannschaft. Also während der Cheftrainer, in dem Fall Julian Nagelsmann, Entscheidungen treffen muss, harte Entscheidungen treffen muss, nicht immer der erste Vertrauensmann der Spieler ist, ganz logisch, wie das ja auch in anderen Branchen der Fall ist, dass der CEO vielleicht nicht der erste ist, den man bei beruflichen wie privaten Sorgen anruft, ist das beim Cheftrainer ja auch so. Der Co-Trainer hat aber eben diese Zwischennote und diese Zwischenposition. Und Sandro ist jemand, bei dem ich mir sicher bin, bei dem ich weiß, Leroy Sané kann zu dem gehen und sagen, ich verstehe nicht, warum ich heute nicht von Anfang an gespielt habe. Und Sandro wird es ihm in der Sprache, die Leroy, nicht falsch verstehen, versteht, klar machen, nämlich mit den richtigen Wörtern, so dass er es auch wirklich kapiert. Es kann aber auch ein schlechtes Beispiel, Mats Hummels hingehen und sagen, auch wenn es da noch andere Zitate zu gab, aber was ist hier los? Und er wird es erklären. Ja, das mag dann vielleicht in dem Fall Mats Hummels ein bisschen knapper ausgefallen sein, aber er kann diese unterschiedlichen Lager bedienen. Und ich glaube, gerade in der Position des Co-Trainers ist das für den DFB enorm, enorm wichtig. Und dann darf man nicht unterschätzen, dass der Mann mit Trainerausbildung und all dem, was er in den letzten Jahren auch ja nicht nur mir auf seinen Zetteln rübergeschickt hat, sondern eben vor allen Dingen auch für sich selber notiert hat, dass der eben auch eine ganze Menge über Fußball weiß. Und das als Ergänzung zu Julian Nagelsmann halte ich für, ich glaube, sogar noch wertvoller, als das im Moment in der Öffentlichkeit so wahrgenommen wird. Aber da wird wahrscheinlich, wenn ich nicht total Unrecht habe, in 4 Wochen, 5 Wochen auch schon ein anderes Bild da sein.
Ja, also deswegen reden wir ja auch mal darüber, um das auch mal hier so zu thematisieren. Es scheint für ihn ja auch kein Problem zu sein, dass die Zeitspanne zwischen seiner Fußballerkarriere und seiner Trainerkarriere ja nicht ganz so groß war und er ja, sagen wir mal, seine ersten Übungen bei der Spielvereinigung Unterhaching gelernt hat. Das scheint ja kein Akzeptanzproblem in der Mannschaft zu verursachen, soweit ich das jetzt mitbekomme bei der Nationalmannschaft.
Nee, ist ein guter Punkt, weil das ja theoretisch so sein könnte, aber ich glaube, Die Leute müssen nur verstehen, und die Spieler haben das offensichtlich verstanden, dass er diesen Schritt unter Haching ja auch nicht gemacht hat, weil er sich selber klein gemacht hat, sondern im Gegenteil, weil er diesen Job von der Pike auflernen wollte. Ich muss immer dran denken, wie ich, als er noch für die Jugendmannschaft, also die U-Mannschaft von Unterhaching als Trainer gearbeitet hat. Er ist ja dann erst aufgerückt. Und ich bei einem Dreh, da war er schon Experte bei DAZN, gefragt habe, wie läuft's denn? Und er, also ich wollte eigentlich wissen, wie gut die Mannschaft so ist und was das so für Charaktere sind. Und er hat gesagt, ja, gut, das gut. Und wie sind die Typen so? Ja, ach, alle, ja, fast alle zu nett. Weil ich fänd's eigentlich ganz geil, wenn's auch mal so ein, ich will es den Spieler nicht nennen, den er als Profi-Beispiel genannt hat, aber wenn es auch mal so einen Drecksack gäbe, einen gäbe, der ein bisschen schwieriger ist, weil, also, das will ich ja auch lernen. Ich will auch lernen, mit solchen Leuten umzugehen. Wenn du dann irgendwann in der Bundesliga coachst, dann musst du das ja auch können. Und deswegen wäre mir ganz lieb, wenn nicht alle einfach nur nett Ja-Danke-Sager sind, sondern wenn es da auch mal einen gibt, der aus der Reihe tanzt, den ich mir dann mal mit genau dem richtigen empathischen Maß, das es dann braucht, zur Brust nehmen kann. Und es zeigt, offensichtlich hat das die Mannschaft auch verstanden, also die er jetzt co-trainiert, dass er mit diesem besonderen Selbstbewusstsein, das er hat, Dinge auch mal von Schritt 1 angeht. Er hätte natürlich, das ist ja ein offenes Geheimnis, auch sehr schnell als Co-Trainer in der Bundesliga auftauchen können. Wollte er aber nicht, weil er die Sache von der Pike auf angehen wollte und als Cheftrainer lieber bei Unterhaching anfangen wollte, anstatt irgendwo neben jemandem auf der Bank zu sitzen. Tut er jetzt. Nationalmannschaft, wir wissen, wie es gekommen ist, ist aber natürlich auch ein besonderer Fall.
Er hätte ja auf Nagelsmann einwirken können, dass auch ein paar Drecksäcke im EM-Kader sind. Jetzt erlebt man die Nationalmannschaft gerade sehr, sehr lieb und freundlich zueinander, auch ganz bewusst. Julian Nagelsmann hat ja so eine Art Sozialkunde betrieben, um zu schauen, dass die Soft Skills genauso wichtig sind wie die fußballerischen Fähigkeiten. Vermisst du Drecksäcke in diesem EM-Kader?
Aus journalistischer Sicht vielleicht, aus fußballerischer Sicht nicht.
Aber braucht die Mannschaft nicht Drecksäcke? Du hast es noch selbst gerade aus Sandro Wagners Sicht für Unterhaching geschildert.
Ach, Pitt, du hast zu oft mit Stefan Effenberg im Doppelpass gesessen.
Kann sein, ja.
Also ich wollte damit ja auch nicht sagen, dass Sandro gerne Drecksäcke in der Mannschaft hätte, um dann zu wissen, die Mannschaft ist besser, sondern er wollte einfach für die Zukunft lernen, mit solchen Leuten umzugehen, dass er die jetzt bei der Nationalmannschaft, müsst jetzt überfliegen, du hast recht, ich sehe da jetzt niemanden, der so klassisch Stempel-Drecksack auf der Stirn trägt. Dass er die jetzt da nicht hat, ist, glaube ich, nichts, worüber er ganz unglücklich ist. Er wäre offensichtlich dann mittlerweile gewappnet, mit solchen Leuten umzugehen, aber es sind ja andere Sachen, die wichtig sind. Und wenn wir über Drecksäcke reden, worüber reden wir dann? Dass es vielleicht extrovertierte Leute sind, dass es Leute sind, die auch mal laut sprechen, die vielleicht auch mal eine andere Linie fahren, als es der Trainer tut. Das kann der Mannschaft gut tun, das stimmt. Aber du kannst ja auch ein Führungsspieler sein, ohne dem Trainer ständig zu widersprechen. Und
richtig,
ich glaube,
aber du kannst auch anders sein als Marc-André Ter Stegen, der zu den Weltklasse-Torhütern in Deutschland gehört, bei Barcelona über 400 Spiele gemacht hat und trotzdem akzeptieren muss und auch tatsächlich in der Realität akzeptiert, dass Manuel Neuer vor ihm steht. Er hat erst 40 Länderspiele, ist 32 Jahre alt. Ich male mir manchmal aus, wie Uli Stein reagiert hat in den 80er Jahren, wie Oliver Kahn in den Nullerjahren reagiert hat, als Jens Lehmann vorgezogen worden ist. Und er akzeptiert das und ist in der DFB-Statistik nur die Nummer 8 unter allen deutschen Torhütern auf Zahl der Länderspiele. Hätte er mehr Druck auch öffentlich machen müssen, um erstens ein Drecksack zu sein und zweitens auch seine Ansprüche geltend zu machen. Jetzt hört man von ihm nur, ich akzeptiere es, sportlich enttäuscht, aber menschlich tue ich alles für diese Gruppe. So wirst du doch nicht Nummer 1 in der Nationalmannschaft.
Nee, aber so wirst du Europameister. Und das ist ihm wichtiger. Ich finde es überragend. Ich finde es total überragend, dass er das so tut. Ich kenne jetzt auch ein bisschen, habe so ein paar längere Gespräche mit ihm gehabt. Der Typ ist auch voll mit Ehrgeiz. Der Typ würde nichts lieber tun, als bei der Europameisterschaft im eigenen Land zwischen den Pfosten zu stehen. Und natürlich müssen wir dann auch immer berücksichtigen, dass es ja das gibt, was man in der Öffentlichkeit sagt und das, was man zum Beispiel dem Trainergespann Nagelsmann Wagner sagt. Natürlich hat er seine Ansprüche da angemeldet. Er weiß, dass es, obwohl auch du, Pitt, einen gewissen Einfluss ausüben kannst. Das wissen wir, aber dass es nur ein bedingter Einfluss ist, wenn Marc-André Ter Stegen dir ein Interview gibt und sagt, wenn ich nicht die Nummer 1 bin, dann findet ihr mich am Strand. Dass er das nicht tut, rechne ich ihm hoch an. Und zwar nicht, weil ich dir nicht die Schlagzeilen in diesem guten Interview gönne, sondern weil ich glaube, dass es für den Mannschaftserfolg tatsächlich wichtiger ist.
Aber würdest du ihm nicht, also du würdest ihm natürlich zutrauen, die Nummer 1 jetzt zu sein, und im Prinzip hätte er jetzt ja eigentlich auch gute Argumente, um zu sagen, lass mich doch mal ran. Ich meine, Neuer hat gegen Real tolle Paraden gezeigt, bis zur der Minute, wo das Gegentor fiel, eine Weltklasseleistung gezeigt, dann aber diesen Patzer gehabt. Gegen Hoffenheim sah er nicht besonders gut aus, mehrfach. Also es waren ja immer mal wieder Wackler drin. Also im Grunde hätte Ter Stegen ja im letzten halben Jahr durchaus mal die Chancen gehabt, seine Ambitionen etwas deutlicher zu untermauern.
Ja, also ich finde, in den letzten Wochen total, was die Leistung von Manuel Neuer angeht. Man muss davor schon sagen, dass er, also meiner Meinung nach, war er in der Bundesliga-Saison der beste Torhüter. Marc-André Ter Stegen mag der Beste in Spanien gewesen sein, aber Manuel Neuers Leistungen waren wieder da, wo sie früher gewesen sind. Und das ist die größtmögliche Aussage, die man über die Torhüterposition treffen kann, weil er eben diese unglaublichen Leistungen in der Vergangenheit gebracht hat. Jetzt stimmt es, genau diese Spiele, die waren besonders, und zwar in negativer Sicht. Und ich muss auch zugeben, dass mich das jetzt in der Häufung überrascht hat. Und vielleicht ist es jetzt doof, wenn ich das sage, aber Manuel Neuer hat bei mir so viel Vertrauensvorschuss, dass wenn der jetzt 3 Spiele mit 1-2 Patzern drin hatte, dass das bei mir sogar eher dazu führt, dass ich denke, na, dann wird er bei der EM ja wieder richtig gut sein. Das ist ja Manuel Neuer, der kann ja jetzt nicht 5 Spiele in Folge patzen. Und wenn es dann so richtig drauf ankommt, klar, Real Madrid kam es drauf an und da hat er gepatzt, das weiß er selber am besten. Aber ich habe ein Urvertrauen in den Menschen und vor allen Dingen Torhüter Manuel Neuer aufgebaut, dass ich mir denke, dann ist auch gut, dass er es jetzt hat in dem nicht wichtigen, nicht so wichtigen Spiel Hoffenheim und erst recht nicht in diesem Länderspiel, wo es dann ja auch einfach so ein bisschen sloppy gespielt hat. Also das, glaube ich, darf man schon noch so ein bisschen in diese Richtung, da hat er vielleicht ein bisschen locker agiert, das wird ihm bei der Europameisterschaft nicht passieren packen. Irgendwie ist dieses Urvertrauen da, ist jetzt auch eine Sache, die Marc-André Ter Stegen nicht glücklicher macht. Ich hoffe, dass das Sandro und Julian Nagelsmann anders formulieren werden oder formuliert haben, als sie ihm das so klar gesagt haben. Aber ich muss ehrlich sagen, in anderen Momenten sehe ich das anders, aber in dem Fall so klar zu kommunizieren, dass die Torhüterposition sich so gestaltet, wie sie sich jetzt gestaltet, mit Manuel Neuer auf der 1, halte ich für schlau.
Stand jetzt ist, dass nur 3 Bayern-Spieler in der Startelf stehen werden. Neuer, Kimmich, Musiala, Sané, offen, eher nicht. Überrascht dich das, dass so wenig Bayern-Gen in der Nationalmannschaft steckt?
Naja, wir erleben ja in der Bundesliga, denn man kann es ja auch so rumsehen, gerade schon so eine Art Trendwende bis Revolution, dass Stuttgart und Leverkusen den besseren Fußball spielen als der FC Bayern München. Ich glaube, dass sich die Bundesliga da auf einiges gefasst machen kann, weil so ein Satz lässt sich der FC Bayern nicht gefallen. Von mir vielleicht schon, aber den haben jetzt auch genug andere Leute ausgesprochen.
Das wirst du beim nächsten Stadionbesuch dann erleben, ob sie sich das gefallen lassen von dir. Ja, ne?
Also ich zeichne die Pfiffe, die mir entgegenschallen, von Fans, aber auch Verantwortlichen mit auf.
Ja.
Ich glaube, die wissen das sehr genau selber und deswegen bin ich auch extrem gespannt, was sich da jetzt, nachdem die Trainerposition feststeht, auf dem Transfermarkt noch so tut. Aber ich will nicht abschweifen. Leverkusen hat Leute, die in diese Mannschaft gehören. Stuttgart hat Leute, die in diese Mannschaft gehören. Und deswegen ist das Timing jetzt so, wie es ist. Also bei Dortmund ist es ja ähnlich. Also dass ein Adeyemi beispielsweise mit dem Potenzial, das er ja jetzt dann auch in einem so wichtigen Spiel wie dem Champions-League-Finale abgerufen hat, dass der da nicht die Rolle spielt in der Nationalmannschaft, die er eigentlich spielen müsste, ist ja Wahnsinn. Aber ein Führig hat sich's eben auf vergleichbarer Position verdient im Moment. Und wenn ein Leroy Sané besser gespielt hätte, dann hätte er in dieser Mannschaft auch einen Platz. Jetzt hoffe ich, dass er, ähnlich wie Marc-André Ter Stegen, nur natürlich mit anderer Rollenverteilung, weil Feldspieler, diesen Job annimmt, den er hat, weil er in dem total gut sein kann. Was ist es denn für ein wahnsinniger Luxus, wenn du einen Bayern-Spieler wie Leroy Sané bei einer Europameisterschaft im eigenen Land von der Bank bringen kannst? Also die armen Ungarn, Schotten, Schweizer will ich mal erleben, die in der 70. Minute, nachdem Wirtz und Musiala gewirbelt haben, dann rausgucken und an der Seitenlinie steht Leroy Sané und sagt, 2-3 Dribblings hätte ich für euch noch vorbereitet. Also ich würde es tatsächlich positiv sehen. Für die Bayern-Fans mag das schade sein, aber es ist eine enorme Qualität, gerade in der Offensive bei dieser Mannschaft. Und darunter haben die Bayern, wenn man es so formulieren will, zu leiden. Ja. Aber sie können eben alleine über so eine Joker-Rolle, wie sie Musiala, wie sie Sané einnimmt, auch wahnsinnig zum Erfolg beitragen.
Also ich habe ein unglaublich gutes Gefühl, dass schon so früh das Gerüst steht dieser Mannschaft. Also das hat der Nagelsmann wirklich sehr gut hingekriegt, mit harten Entscheidungen Hummels wegzulassen, Goretzka wegzulassen. Das würde nicht jeder Trainer so an Mut und Mumm aufbringen. Also das nötigt Respekt ab. Am Ende komme ich in der Startelf aber immer auf die Frage, ob eben Sané spielen soll oder Gündogan. Weil Witz und Musiala sind für mich gesetzt, direkt vor Toni Kroos und seinem Adjutanten, ob das Pascal Groß ist oder Robert Andrich, weiß ich jetzt nicht. Ich nehme eher an Andrich. Aber da ist es schon ganz gut, wenn du neben Wirtz und Musiala einen Erfahrenen noch hast. In meiner Startaufstellung fällt plötzlich der Kapitän raus, Gündogan. Ich habe jetzt rausgehört bei Nagelsmann, glaube rausgehört zu haben, dass Gündogan eher gesetzt ist als Sané. Wie siehst du diese Position? Muss man am Kapitän festhalten in so einer Startmannschaft, weil er der Kapitän ist? Oder muss man dann sagen, nee Leute, Leistungsprinzip von Sané verspreche ich mir von Anfang an mehr. Immer vorausgesetzt, er ist gesund natürlich.
Ja, also ihn spielen zu lassen, nur weil er Kapitän ist, hielte ich auch für Quatsch. Ich glaube, dass das aber nicht das entscheidende Argument ist. Also ein Teil meiner Antwort habe ich ja eigentlich gerade schon gegeben, weil es wirklich Luxus ist, Leroy Sané von der Bank zu bringen. Und ich glaube, dass er, wenn man ihn, und da sind wir dann zum Beispiel auch wieder beim Co-Trainer, wenn man ihn richtig in der Spur hat, dass er da unglaublich effektiv sein kann oder andersrum jedem Gegner wahnsinnig wehtun kann. Wenn die schon auf Anschlag gespielt haben, auch konditionell, und dann kommt da so ein 1-gegen-1-Spieler. Ja, man hätte sogar noch Führig, aber Leroy Sané in Topform ist nochmal eine andere Klasse, nämlich Weltklasse. Ilkay Gündogan von der Bank zu bringen, ist für mich die deutlich schlechtere Alternative. Der würde das Spiel anders verändern. Also wenn wir mal so rum rangehen, wann braucht man einen Ilkay Gündogan, wenn man Spielkontrolle hat, wenn man merkt, ui, da ist jetzt nicht genug Ballbesitz, wir haben zu viel Unsicherheit im Spielaufbau und jetzt bringen wir in der zweiten Halbzeit Ilkay Gündogan. Das wäre dann ein Luxusmoment. Kann ich mir aber deutlich weniger vorstellen, wenn man einen Toni Kroos auf dem Feld hat. Also wann war denn mal eine Mannschaft ballunsicher, wenn Toni Kroos auf dem Platz gestanden hat? Was ich mir viel mehr vorstellen kann, ich hoffe aus deutscher Sicht, dass es nicht so häufig passiert, aber dass man gegen diese drei, und so wird's kommen, tiefstehenden Gegner in der Gruppenphase vielleicht doch nicht sofort die in der Halbzeit 1 die Dose öffnet. Und dann ist es viel wertvoller, einen Leroy Sané von der Bank zu bringen und diese individuelle Klasse, diesen Mut, dieses Unterschiedsspiel reinbringen zu können. Das heißt also, alleine von der Warte ist es besser, einen Sané auf der Bank zu haben. Und bei Ilkay Gündogan, finde ich, wird immer unterschätzt, dass er in der Offensive so ziemlich das beste Positionsspiel hat, das es im europäischen Fußball gibt. Wenn man jetzt auf das Spiel gegen die Ukraine schaut, dann waren da natürlich vergebene Chancen von ihm. Aber es waren eben vor allen Dingen auch wieder eine Menge Chancen von ihm, weil er so einen guten Riecher hat, in diese Position zu gehen. Deswegen ist er ja auch bei Manchester City so torerfolgreich gewesen aus tiefer Position. Und ich glaube, rausgehört zu haben, dass Julian Nagelsmann das schon auch ähnlich gesehen hat. Der ist ja da sehr data-driven, wie wir heute sagen würden. Der sofort auf dem Schirm hatte, wie viele Abschlüsse es gegeben hatte, wie viele Aktionen im 16er es gegeben hatte. Der sogar die Zahl kennt, wie viele Leute bei den Abschlüssen im 16er gestanden haben. Das ist sein Lieblingsberitt. Und genau da ist Ilkay Gündogan so stark wie nur ganz, ganz wenige andere. Das heißt also, den Unterschiedsspieler in Sachen Dribbling, den brauchst du in der Startaufstellung nicht. Das wäre Leroy Sané natürlich viel mehr als Ilkay Gündogan, aber dafür hast du ja Musiala und Wirtz. Du brauchst aber einen, der in diesen kleinen Räumen, die es sein werden gegen diese drei Gegner, dann trotzdem nochmal so seinen Raum findet. Und ich weiß, Thomas Müller sitzt jetzt irgendwo und sagt, das war doch eigentlich ich, aber wenn Ilkay Gündogan der neue Thomas Müller bei dieser Europameisterschaft ist, dann sind wir doch alle happy.
Ich muss nicht besonders data-driven zu sein, um zu sehen, dass er natürlich viele Tore im Verein schießt, aber komischerweise Gündogan in der Nationalmannschaft selten herausragend als Goalgetter in Erscheinung getreten ist. Hast du dafür eine Erklärung?
Ja, hat einmal damit zu tun, dass er eine andere Position gespielt hat. Also er rutscht ja jetzt auf seine Vereinsposition, also deutlich mehr. Manchester spielt das nochmal anders, spielen auch nochmal anderen Fußball, aber ich weiß gar nicht, ob Julian Nagelsmann das gefallen würde. Die deutsche Nationalmannschaft hat sich eigentlich strukturell wie fußballerisch City angenähert. Ich glaube, ja, das ist schon als Kompliment zu verstehen.
Also bei Kimmich gehen ja Bayern und Nationalmannschaft auch pari pari, ihn auf die rechte Seite abzuschieben. Also insofern kann man ja durchaus lernen, was man im Verein sieht, bevor man eigene Experimente startet.
Ja, das stimmt allerdings. Also er hätte trotzdem auch in der Nationalmannschaft mehr Tore machen müssen und er hat da auch wirklich ein paar Spiele dabei gehabt, bei denen ich dachte, das ist komisch, das kennt man eigentlich nicht von ihm, aber ich bin auch da optimistisch, dass der das hinbekommt mit dieser Rolle. Ich finde, es ist ein Fit. Also Gegenfrage, wie würdest du denn dann vorne aufstellen? Ja. Weil ein Sané auf exakt die 10 zu stellen, würdest du ja nicht machen.
Nee, ich würde ihn nach außen tun und würde Wirtz auf die 10 stellen. Das wäre so in meiner Stadt auf 11 gewesen. Ich habe mal einfach so eine Traumelf zusammengestellt und habe dann erst hinterher festgestellt, Moment, Gündogan ist ja gar nicht drin. Da fiel mir das jetzt auf. Und jetzt war ich ja bei dem Ukraine-Spiel, habe dem Bundestrainer sehr genau zugehört, der Gündogan über den grünen Klee gelobt hat und bei Sané zur Vorsicht gemahnt hat, weil er die Schambeinverletzung wohl hartnäckiger ist, als wir das so von außen wissen können. Und das war schon so eine Erwartungshaltung vorbereiten, dass Gündogan eher spielt und Sané eher reinkommt, weil er keine 90 Minuten schafft. Insofern, glaube ich, sind da die Würfel gefallen. Für mich wäre jetzt noch die letzte Personalie offen bei so tiefstehenden Gegnern. Ukraine, dann in der Vorrunde Schottland und Ungarn. Schweiz spielt vielleicht ein bisschen offener. Wen setzt man als Mittelstürmer dahin? Ich glaube, der Lieblingsspieler im Sturm vorne in der Mitte ist der Havertz für Julian Nagelsmann. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass so ein Füllkrug als Abstauber besser funktioniert als jemand wie Havertz, der weite Wege gehen müsste, um richtig zur Geltung zu kommen. Würdest du da zustimmen oder macht das für dich keinen großen Unterschied, ob Füllkrug oder Havertz?
Ich tue mir auf der Position auf jeden Fall auch nochmal schwerer als auf der 10 dahinter. Beide haben ihre Stärken. Wenn wir das auch wieder positiv sehen wollen, ich bin offensichtlich bemüht, dann kann man das auch als Luxus sehen. Auch da nähere ich mich wieder von, welcher Spieler hat mehr Effekt von der Bank? Da finde ich, ist die Antwort auch sehr deutlich, dass ein Füllkrug als richtig klar athletischer, kopfballstarker Stoßstürmer, man soll das Kopfballspiel von Havertz nicht unterschätzen, aber diese Rambockigkeit, die hat Füllkrug und da kann er mehr bewirken. Trotzdem hätte der sich natürlich verdient, in der Startaufstellung zu stehen. Es gibt für mich einen Unterschied und wirklich, ich sehe es ganz eng und finde es schwierig, aber es gibt einen großen Unterschied. Und das ist das Spiel gegen den Ball. Da ist Havertz tatsächlich eine Klasse besser als Füllkrug. Mhm. Und wenn wir das machen wollen als Nationalmannschaft, merkt ihr, ich bin nicht nur positiv, sondern wechsel ins Wir, wenn ich über die Nationalmannschaft rede. Soweit ist es schon.
Wir Deutschland.
Wir Deutschland wollen ja was erzeugen in wenigen Tagen. Wir wollen diesen Rauschzustand im gesamten Land, klar, aber vor allen Dingen auch auf den Fußballfeldern, auf denen die DFB-Elf so spielt. Und dazu gehört, das wird ja weiterhin gerne mal unterschätzt, dass man den Gegner, auch wenn der mal kurz den Ball am Fuß hat, erdrückt und nicht zum Atmen kommen lässt. Wer so ein bisschen Arsenal gesehen hat in dieser Saison, der weiß, darin ist Havertz echt gut. Darin hat er sich nochmal entwickelt. Arteta hat da sicherlich seinen Anteil gehabt als Trainer.
Und gegen alle Widerstände im Anhang. Er hat ja keinen leichten Start gehabt bei Arsenal. Absolut, durch den Wechsel innerhalb der Stadt. Ne?
Absolut, also, genau. Also höchsten Respekt. Und der Kerl, mal davon abgesehen, dass er gerade in der zweiten Saisonhälfte ja seine Tore gemacht hat, aber der Kerl kann mit diesen Fähigkeiten, die er hat, dieser Athletik, also andere Athletik als Niklas Füllkrug natürlich, diesem läuferischen Potenzial, diesen vielen Sprints, die er anzieht, da will ich jetzt auch nicht zu data-driven sein, aber da ist er auch weit, weit vorne in der Premier League, was die Sprints gegen den Ball angeht und diese Pressure-Momente, wie man dann so schön neudeutsch sagt. Ich glaube, dass das den Ausschlag gibt und hoffe mich nicht zu irren, oder also ich darf mich ja irren, Julian Nagelsmann sollte sich nicht irren, dass das tatsächlich gegen so Mannschaften wie Schottland, Ungarn auch ganz wichtig ist, auch wenn es der gern unterschätzte Bereich ist.
Wir dürfen ja auch nicht vergessen, Kai Havertz kommt aus Aachen und Aachen hat diese Saison einen totalen Lauf immerhin in die dritte Liga aufgestiegen.
Also oder Kai Havertz, das nehmen wir als Argument. Ne? Aber so, ich weiß nicht, ob Niklas Füllkrug das gelten lassen würde. Das Gespräch führst dann bitte du.
Nein, er wird erstmal nachgucken, über dieses Aachen überhaupt liegt. Ne? Also das ist ja auch klar. Ne? Also da ist ja auch ein bisschen mehr Öscher-Jong in mir drin, als man manchmal vermutet.
Aber wir müssen eine Frage natürlich noch stellen. Und zwar, wer muss denn noch zu Hause bleiben? Beziehungsweise, ich meine, zu Hause sind sie alle. Aber wer darf denn eben nicht mit zum EM-Turnier? Ein Spieler muss ja noch gestrichen werden. Also Maximilian Bayer, ich glaube, nach dem Ukraine-Spiel und seinem Auftritt und vor allen Dingen auch, wie er seine Rolle, die er da gekriegt hat von Nagelsmann, also von der Bank kommen und dann Stress machen, also auf dem Platz, nicht in der Kabine, wie der das angenommen hat, der ist wahrscheinlich dabei. Wen würdet ihr denn noch runternehmen?
Ist ja eigentlich ganz, ist ja ganz lustig, wenn du es so formulierst. Das stimmt schon, ne? Normalerweise schickt man Leute nach Hause. Bei so einer Heim-EM schickt man sie eher raus aus Deutschland in den Urlaub, ne? Ja. Also mal gucken, wer noch ein Ticket buchen darf. Ich glaube, es wird Robin Koch treffen. Ich glaube nicht, dass er einen Torhüter streichen wird. Dazu hat er das einfach viel zu gut begründet und viel zu deutlich begründet, dass er diese vier Torhüter haben will. Warum sollte er davon jetzt abrücken? Bayer hat, ich weiß nicht, ob er ansonsten der Erste auf der Liste gewesen wäre, aber hat einfach zu gut gespielt in den wenigen Minuten, die er bekommen hat. Und hinten ist ja noch ein bisschen Luxus da, um das Wort nochmal zu bemühen. Du hast noch einen Anton, sowieso Tar Rüdiger. Also ich glaube, es erwischt Robin Koch.
Also ich finde auch gut, wenn er möglichst viele Stürmer mitnimmt, damit er möglichst viele Optionen hat, wenn man mal während eines Spiels reagieren muss. Hinten hast du genügend Leute, um Löcher zu stopfen. Du hast die beiden Innenverteidiger, ich glaube, die Abwehrkette steht.
Andrich könnte auch noch zurückrutschen, wie er es bei Leverkusen immer mal gemacht hat.
Theoretisch ja, aber du hast ja auch noch Anton, du hast ja noch den Schlotterbeck, ja. Also vier Innenverteidiger, müsste schon sehr viel passieren, dass man einen fünften bräuchte. Dann habe ich lieber nach vorne mehr Optionen. Also ich würde so einen Jungen mitnehmen und wenn es nur für die Zukunft ist und er lernt und nicht zum Einsatz kommt, aber der hat mir auch außerordentlich gut gefallen im Frankenstadion. Das muss man auch mal so sagen. Ne? Also ich glaube, ich habe auch eine kleine Umfrage gemacht bei Twitter, also zwei Drittel sagen auch, dass es Robin treffen wird. Tut mir leid für ihn, für die Frankfurter Fans, aber darum geht es ja nicht, sondern der Star ist die Mannschaft, so einmal muss ich es gesagt haben.
Und die Torflaute kriegen wir auch in den Griff, also Sandro Wagner kriegt die doch sicher
in den Griff. Er hat ja eine Spielberechtigung, eine Sonderspielberechtigung während des Turniers, er dann jederzeit eingewechselt werden.
Ne? Ich habe ihn jetzt viel gelobt, aber ich kann euch sagen, er ist nicht mehr so er ist schon noch in Shape, aber er ist nicht mehr so in der Praxis drin, um den Netzer zu machen und sich selbst einzuwechseln. Also dann hört es auch mit Lob auf, so gut ist er auch nicht mehr.
Aber immer noch besser als Max Kruse, habe ich das Gefühl.
Also das Duell, du kannst ja das entsprechende TV-Format mal entwickeln, aber das Duell würde ich mir angucken.
Das würden wir vier gewinnen, glaube ich, das Duell. Ne? Also Sandro Wagner und wir drei, meine ich.
Also ich gewinne es nur, wenn es gegen Mehmet Scholl geht, weil der nach drei Runden von Thomas Helmer ersetzt wird. Ja.
Super. Ja, super, Alex.
Du wirst es auf der Couch dann verfolgen, das EM-Turnier, Alex, oder bist du irgendwo beruflich da noch involviert?
Also was ich sagen kann, ist, dass wir unseren Podcast Kicker Meets the Zone, das sind ja jetzt auch die letzten Folgen nochmal während der EM auspacken. Da werden wir also auch viel ins Diskutieren kommen. Das ist übrigens schön, weil der Kollege Zander, mit dem ich das mache, gerade, also schon bei Thema Nummer 1, bei Manuel Neuer oder Marc-André ter Stegen, eine so andere Meinung hat als ich, dass ich jetzt schon weiß, dass wir da wieder mit den Stirnen aneinanderstoßen werden, wenn Manuel Neuer entweder den ersten Patzer macht, was er natürlich auch nicht hofft, oder die erste Weltklasseleistung abruft, weil ich natürlich nach so vielen Jahren Kollegialität und Freundschaft nicht für mich behalten könnte, dass Benny Zander anders aufstellen würde. Also das wird dann beruflich so mein Part werden, dem Kollegen Zander auf die Stirn zu tackern, dass Manuel Neuer zu Recht das Urvertrauen von Alex Schlüter und dem Bundestrainer genießt.
Malte, merkst du, wir waren nicht Drecksack genug. Ne? Wir hätten ihn noch mehr fordern müssen, den Alex. Ja,
das stimmt. Beim nächsten Mal dann gerne, Alex. Auf jeden Fall schöne Europameisterschaft für dich. Und natürlich der Hinweis an alle da draußen, die Podcasts hören. Kicker Meets the Zone, gerne liken, gerne abonnieren, solange es ihn noch gibt. Du hast es ja schon angedeutet. Ein paar Folgen gibt's noch, aber FIFA Pitch gibt's hoffentlich noch ein bisschen länger und auch da würden wir uns natürlich über jedes Abo freuen.
Ganz genau.
Und über jede Rezension.
So sieht's aus. Wir würden uns freuen, ein paar Kommentare und ansonsten www.fifapitch.de. Schönes Wochenende.
Macht's gut.
Schönes Wochenende.
FIFA Pitch, der Fußballpodcast.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.